Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Moin beim Podcast der Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen, zu finden auf www.neulandrebellen.de. Heute haben wir mal ein Thema, das sich nicht, zumindest nicht ausschließlich, um Corona dreht. Vielleicht auch mal ganz heilsam. Und dafür habe ich einen Gast. Und das ist der Tassmann. Hallo, Tass.
Hallo zusammen. Hallo, Tom.
Grüße dich. Ja, ich habe gestern habe ich auf Facebook so ein kleines, kurzes, schmerzloses Posting losgelassen, in dem es hieß, dass die Abschaffung des Bargelds und das bedingungslose Grundeinkommen aus demselben Stall kämen. Da hattest du dann gleich ein Veto anzumelden und hast darauf hingewiesen, dass es ja da eher um das universelle Grundeinkommen geht. Und bevor wir uns jetzt dann darauf geeinigt haben, den Kommentarbereich zuzumüllen, haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns hier. Vorweg, erzähl doch mal kurz, wer du bist.
Ja, ich bin der Tassilo. Ich bin seit vielen Jahren Aktivist, das ist die längste Zeit eben Friedensaktivist, in der sogenannten neuen Friedensbewegung aktiv. Und danach wurde ich dann auch Tierrechtsaktivist, das war so eine tolle Ergänzung ist, weil als Friedensaktivist gehst du auf Demos und machst Aktionen und weißt eigentlich, dass du auf verlorenen Posten kämpfst. Du hast also nur ganz wenige und kleine Erfolgserlebnisse. Mhm. Und als Tierrechtsaktivist haben wir uns in den Fußgängerzonen mit Menschen unterhalten und haben dann eben direkt am Tag ein positives Feedback bekommen, zumindest von manchen. Und dann ist es halt einfach ein schönes Positiverlebnis. Und deswegen ergänzt sich das ganz gut. Und naja, durch Corona bin ich natürlich ja weiterhin Aktivist geblieben, wieder Friedensaktivist, weil aus meiner Sicht sind all diese Aktivisten, die jetzt unterwegs sind, die als Querdenker bekannt sind oder auch so genannt werden, auch wenn sie es nicht sich unter dem Label versammeln wollen, sind das Friedensaktivisten, weil die setzen sich ein für Grundrechte, für Demokratie, für Selbstbestimmung und das sind einfach grundlegende Elemente des Friedens in uns Menschen und der die Bedingung ist dafür, dass Frieden in der Welt einkehrt. Ja, und deswegen ist es einfach nur eine Fortsetzung meiner Aktivistentätigkeit eigentlich.
Okay, wir sprechen aber heute, wie gesagt, über das bedingungslose Grundeinkommen beziehungsweise das universelle Grundeinkommen beziehungsweise über Hartz IV und das Bürgergeld, denn da wird häufiger mal alles Mögliche durcheinander geworfen. Und magst du erstmal, also den Unterschied überhaupt zwischen Bürgergeld, Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen oder, ja, genau, mach das mal.
Das da, na super. das kann ja, ich gar nicht. Ja, das kann ich gar nicht. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, ich habe mich noch nie mit dem Bürgergeld beschäftigt. Ich habe am Rande mitbekommen, dass Hartz IV jetzt umbenannt werden soll in Bürgergeld und dass im Prinzip sonst alles gleich bleibt. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, weil die Tagespolitik interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Diese Kaspereien da, die da stattfinden, das ist einfach nur noch lächerlich nervtötend und ja, ich versuche mich davon fernzuhalten und was mich immer interessiert sind die Zusammenhänge, wie es zu solchen Dingen kommt, weltpolitische Zusammenhänge und eines meiner Steckenpferde ist eben das Geldsystem und daher eben auch der Bezug hin zum bedingungslosen Grundeinkommen und deswegen wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir den Unterschied erklärst zwischen Hartz IV und dem Bürgergeld.
Ja, ich kann es versuchen. Wobei, also bis ins Detail kann ich es tatsächlich auch nicht beurteilen, aber Hartz IV kennen wir wahrscheinlich beide relativ gut, ist ja aufgebaut auf Sanktionen, auf die Tatsache, dass man jede Arbeit annehmen muss und dass man unterirdisch wenig Geld hat, um es mal so zusammenzufassen. Das Ganze arbeitet mit viel Druck, mit viel Sanktionen und man ist, auch wenn irgendwann der Terminus Kunden mal eingeführt wurde, natürlich das exakte Gegenteil eines Kunden. Also die Arbeitscenter oder Jobcenter sind auch keine Dienstleister. Das erstmal dazu in aller Kürze und das Bürgergeld, tatsächlich habe ich mich mit dem auch nur oberflächlich beschäftigt, aber es läuft, soweit ich das weiß, wenn Hörer es besser wissen, können sie das ja per Kommentar vielleicht korrigieren. Es läuft darauf hinaus, dass es tatsächlich primär einen neuen Namen gibt. Hartz IV ist natürlich auch vergiftet als Begriff. Und zwar zu Recht. Und das ganze Bürgergeld zu nennen, das klingt natürlich schon nach einer Wohltat. Wir werden später sicherlich noch über andere vermeintliche Wohltaten sprechen.
Über echte.
und über echte, beziehungsweise über vermeintliche, die als echte daherkommen, wie auch immer. Und von daher ist das Bürgergeld meiner Meinung nach jetzt kein großer Wurf. Und wenn es dann vielleicht hier und da tatsächlich ja marginale Verbesserungen gibt für die Menschen, dann ist das natürlich sehr schön. Aber das Prinzip, das Modell, das System an sich ist nach wie vor Müll, menschenverachtend und von daher für mich auch irrelevant, ob es jetzt Bürgergeld oder Hartz IV heißt. Das vielleicht erstmal vorgeschoben. Ich schlage vor, dass wir es dabei auch belassen. Es ging ja jetzt nur darum, so ein bisschen den Unterschied überhaupt so ein bisschen anzudeuten. Und deswegen finde ich es wichtiger jetzt über den Unterschied, denn damit bist du gestern eingestiegen, als du kommentiert hast, den Unterschied zwischen dem universellen und dem bedingungslosen Grundeinkommen zu schildern. Du hast ja gestern gesagt, ich meine das universelle Bedingungseinkommen und nicht das Bedingungseinkommen, was? Du weißt schon, das universelle Grundeinkommen und nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Was ist denn das universelle Grundeinkommen?
Also grundsätzlich ist die Idee erstmal das bedingungslose Grundeinkommen. Ich würde vorschlagen, ich erkläre das erstmal ganz kurz, was da dahinter steht, weil das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen, die Idee ist älter als das universelle Grundeinkommen. Ja. Das bedeutet ganz einfach, dass jeder Mensch völlig ohne Bedingungen, deswegen bedingungslos, einfach einen Sockelbetrag an Geld bekommt, mit dem er frei hantieren kann. Das soll so die Lebensgrundlage decken und die Idee ist, dass es natürlich den Verwaltungsaufwand massiv reduziert. Einerseits dadurch Kosten enorm einspart, dass es den Menschen Freiheit bringt, kreative Entfaltung bringt, Angst nimmt, Stress nimmt und auch ein starkes Gegengewicht ist zu dem kapitalistischen Gesellschaftsmodell, in dem wir gerade leben. Das heißt, einfach einen Ausgleich schafft, wo eben der Reiche, der immer reicher wird, das heißt, das Geld wird ja immer weiter oben auf den Berg, auf die Spitze getragen und das muss irgendeinen Mechanismus geben, wie es da oben wieder runterkommt, weil so viel können die Leute ja nicht ausgeben. Und das ist eben genau diese Idee. Dann führen wir doch ein bedingungsloses Grundeinkommen ein und dann haben wir wieder endlich auch mal eine bedeutsame Bewegung von Geld von oben nach unten, also von dort, wo es nur rumliegt, zu dorthin, wo es wirklich was bewirken kann bei den Menschen.
Okay, ja. Ja, da muss ich schon gleich mal dazwischen grätschen. Ich bin übrigens angetreten, um mich überzeugen zu lassen. Also es geht mir jetzt nicht darum, hier unbedingt ein Streitgespräch mit dir zu führen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so guter Dinge bin, dass du es schaffen kannst. Aber trotzdem, ich würde gern.
Ja, ja. Meine Intention ist heute, einen Konsens mit dir zu finden.
Okay.
Weil ich glaube, dass die meiste Differenz eben, auf der unsere Diskussion beruht, dass die Begriffsdefinition ist und ein paar kleine Verständnisdinge und wenn wir das gemeinsam untereinander klar machen, denke ich, kommen wir zu einem Konsens und ich finde es besonders auch sehr, sehr wichtig, weil ich mich jetzt seit neuestem auch mit gewaltfreier Kommunikation beschäftige und seit 1,5 Jahren jetzt mit dem Konsensieren, systemische Konsensieren, dass man eben nicht Ja-Nein-Positionen einnimmt und sich die Köpfe einhaut, sondern versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht zuletzt durch die Diskussions-, in Anführungszeichen, Kultur der Talkshows, der nachmittäglichen Talkshows in den Privatfernsehsendern seit den 90er Jahren eben zerstört wurde. Und deswegen versuchen wir mal einen Konsens zu finden.
Gut, das sage ich dir jetzt schon, das ist eine Herausforderung, denn ich bin in den letzten gut 1,5 Jahren eigentlich immer gewaltbereiter geworden. Aber das hat andere Gründe. Und natürlich auch nur verbal, ist ja klar, nicht, dass hier irgendjemand was falsch versteht. Ich muss erstmal eine Eingangsfrage stellen. Also wir müssen natürlich, das müssen wir aber nicht sofort machen, wir müssen schon über die Finanzierung auch sprechen. Wer soll das bezahlen? Das ist ja immer die erste Frage, die kommt, beziehungsweise die erste ist, glaube ich, immer die, wer soll denn dann überhaupt oder wer würde denn dann überhaupt noch arbeiten? Die Frage finde ich offen gestanden ziemlich ausgelutscht und eigentlich überholt, denn ich glaube, ein Großteil der Menschen würde definitiv arbeiten. Nicht nur, weil so große Freude am Arbeiten besteht, sondern letztlich auch, weil das Grundeinkommen ja nur ein Grundeinkommen ist, mit dem man ja nun keine großen Sprünge machen kann. Über die Höhe sprechen wir dann auch nochmal. Also es kommt einiges auf uns zu. Trotzdem würde ich ganz gerne erstmal wissen, es gibt ja um und bei gefühlte 800 verschiedene BGE-Modelle. Hast du dich denn auf eines festgelegt? Und wenn, umreißt das doch bitte mal kurz. Das hat übrigens meine Vorbereitung auch ziemlich schwer gemacht, ja. Weil ich natürlich, also sich global auf das BGE vorzubereiten, das ist ein Tanz auf dem Vulkan sozusagen, und weil es eben so viele Modelle gibt. Von daher bin ich jetzt also recht unbeleckt und weiß überhaupt nicht, was du mir sagen wirst, weil ich ja keine Ahnung habe, welches Modell du bevorzugst. Oder hast du ein eigenes oder wie auch immer.
Das ist genau der Punkt. Ich habe mein eigenes Modell, was nicht, nicht heißt, dass ich hier der Superhero bin, der was Tolles entwickelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass andere schon sehr viele ähnliche Modelle entworfen haben mit sehr vielen Überschneidungen. Ich bin da jetzt also nicht irgendwie ein Guru, der hier behauptet, die Weltlösung zu haben, auch wenn ich sie habe. Aber wir haben ja
Bescheidenheit ist
einfach. Nein, ein bisschen. Genau. Ja, ja. Überbewertet, ja. Oldschool, das war doch mal früher, gell?
Ja, genau. 70er. Boah, 70er.
Ach ja. Nee, ich glaube, wir haben die vorherige Frage noch nicht ganz beantwortet, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, und zwar das Universelle.
Ach so, das universelle
Grundeinkommen.
Nee, da wolltest du doch später drauf kommen. Naja, gut, okay,
machen wir. Lass uns erstmal die Begriffsdefinition machen.
Ja, okay.
Und das universelle Grundeinkommen ist eben etwas, was ja unsere, die Menschen, die, ich muss ein bisschen ausholen. Wenn ich sage, die Menschen, die uns steuern und beherrschen, dann gehe ich nicht davon aus, dass da fünf alte Männer sitzen, die in einem Büro sich treffen und dann ausmachen und uns beherrschen und regieren. So funktioniert das nicht. Die Sache ist aber die, dass es natürlich Menschen gibt, die sehr, sehr mächtig sind. Und da spreche ich jetzt Konzernchefs an. Da meine ich Bankeninhaber oder diejenigen, die Banken steuern, die also ein Geldsystem beeinflussen können, die auf das Geldsystem Einfluss haben. Was ja viele, viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass die Geldsysteme, also der US-Dollar zum Beispiel, dass der in privater Hand ist, dass das kein staatliches Geldsystem ist. Der Euro ist ein staatliches Geldsystem. Aber ja, wieso sind dann immer ehemalige Bankenchefs vorne an der Macht. Aber egal, das sind jetzt wieder Details, ich möchte nicht zu weit gehen, nur so, wenn ich jetzt sage, von denen, die uns steuern, meine ich nicht irgendeine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die uns regiert, sondern ich meine diejenigen Menschen, die reich sind und Macht haben, die ihr Reichtum dazu benutzen, um politische Macht auszuüben.
Ja, also wir sprechen hier nicht über Echsenmenschen, sondern wir sprechen über Großkonzerne, über Banken, über Versicherungen, über digitale Konzerne.
Genau das. Ja. So, und wenn die natürlich irgendwo eine Bewegung sehen, die irgendwie erfolgreich ist, dann müssen die versuchen, diese Bewegung zu kapern, damit die sich nicht verselbstständigt und damit die nicht die Macht darüber verlieren. Das sind so ein kleines Beispiel, so klein ist es nicht, aber eines der Beispiele ist, als die Bürger der DDR aufgestanden sind, haben sie gerufen, wir sind das Volk. Und die Bild und sonstige Leute, die dann sich eingemischt haben, haben daraus gemacht, wir sind ein Volk. Das heißt, es war ursprünglich in dieser Bewegung, war es gar nicht angedacht, die Wiedervereinigung anzustreben. Es war angedacht, einfach Freiheit und Demokratie für die DDR-Bürger anzustreben. Und so wurde da eine Bewegung gekapert und in eine bestimmte Richtung manipuliert. Und so versuchen die das natürlich mit allen Bewegungen, die ihnen gefährlich werden können. Ob das jetzt eine Partei ist, die dann unterwandert werden muss, oder irgendwas anderes, ist völlig egal. Und die Menschen haben dann das universelle Grundeinkommen formuliert und stellen das gar nicht gegen das bedingungslose Grundeinkommen, sondern tun so, als wäre es das. Es ist aber universell, und wie im Wort schon drinsteckt, heißt es ist universell, ist da mehr so ein Gummibegriff, den man eben so verwenden kann. Aber man kann an dieses Grundeinkommen natürlich dann Bedingungen knüpfen. Und wir aufgewachten Menschen, wir sehen ja alle, dass unser Geldsystem am Zusammenbrechen ist. Wer da Informationen haben möchte, dem kann ich den Herrn Ernst Wolf empfehlen. Gibt's überall auf YouTube, Facebook. Jede Menge hochinteressante, leicht verständliche Videos.
Extrem guter Mann, extrem.
Extrem guter Mann. Ja. Und der erklärt das ganz fantastisch, wie das Geldsystem funktioniert und wie die Eliten jetzt gerade versuchen, sich das zunutze zu machen. Das heißt, der Zusammenbruch, der mathematisch bewiesen kommen muss, aufgrund der Geldschöpfung aus dem Nichts verbunden mit Zinseszinseffekt, der soll dazu genutzt werden, den Menschen dann zu sagen, jetzt haben wir die Lösung für euch, ein neues Geldsystem, das euch die Rettung bringt. Und das wird natürlich ein voll digitales Geldsystem sein, da gibt's keine Scheine mehr dazu. Und dann hat jeder ein Zentralbankgeldkonto. Und dieses Konto kann dann natürlich einfach ein- und ausgeschaltet werden, begrenzt werden und sonstiges. Das heißt, das ist dann die völlige
auch zeitlich
Kontrolle.
Begrenzt, ne?
Also es kann zeitlich begrenztes Geld ausgegeben werden und solche Sachen. Ja, das ist die völlige Kontrolle. Und mit Kontrolle denken ja die meisten, ja, soll er mir doch zugucken. Also Kontrolle im Sinne von, ich gucke nur hin. Aber nein, das ist ja auch die Kontrolle im Sinne von, ich kann kontrollieren, was du tust. Weil wenn ich jetzt eben die Transfers für Flugzeuge sperre, dann kann ich nicht mehr ins Ausland fliegen. Oder wenn ich dann den Bus sperre oder wenn ich dann nur noch Lebensmittel zulasse oder auch gar nichts mehr. Oder eben auch dieses universelle Grundeinkommen eben reduziere oder gar nicht mehr auszahle. Dann kann ich natürlich, habe ich ein beliebiges Druckmittel an jeden Menschen, der innerhalb dieser Gesellschaft lebt.
Ja, also gut, erstmal hast du mir jetzt ohne Ende Redebeiträge weggenommen, denn das hatte ich mir eigentlich alles so im Kopf zurechtgelegt. Aber
ach so, ich dachte, ich bin der Gast. Entschuldige.
Ja, nee. Ich falsch
verstanden. Soll ich dich interviewen?
nein, ich wollte als Argumentationshilfe, aber es ist auch gut, dass wir uns da sogar eher ergänzen. Dann können wir vielleicht später darauf nochmal zurückkommen. Der Kerngedanke ist ja auch der, dass es dann tatsächlich dann also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich überhaupt keine Banken mehr gibt, beziehungsweise jeder nur noch Konto bei der Zentralbank hat und auch die Zentralbank dann eben für zum Beispiel Kreditvergabe oder eben auch nicht Kreditvergabe verantwortlich ist, zuständig ist. Das ganze Bargeldlos schafft natürlich sowieso ein Maximum an Kontrolle. Ich habe jetzt übrigens gerade heute gelesen, dass wohl die EU plant, richtig massiv an den Bitcoin ranzugehen und da das nennt sich dann immer so schön Transparenz zu schaffen, letztlich das Ganze dann eben so durchsichtig zu machen, dass da niemand mehr irgendwas machen kann, ohne dass es die EU mitbekäme. Das ist aber nur am Rande, passt allerdings ganz gut zum Thema. Gut, das ist also das universelle Grundeinkommen, das du jetzt umrissen hast. Hast du noch was vergessen? Sonst würde ich jetzt rübergehen zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Nee, ich denke eben, das ist genau der Kern, was du eben kritisiert hast und womit wir zu einem Anfangspunkt unserer Diskussion kamen. Du hast ja geschrieben, das bedingungslose Grundeinkommen und die Abschaffung des Bargelds kommen aus einem Stall. Und da habe ich dann eben widersprochen, das universell und bedingungslos, das muss man eben trennen. Und bei dem universellen Grundeinkommen, das kommt genau aus diesem Stall, aus dem eben die Bargeldabschaffung kommt. Und der Zusammenhang ist ja hiermit erklärt. Habe ich das beides, habe ich kein Bargeld mehr und habe ich das universelle Grundeinkommen, habe ich die komplette Kontrolle über alle Menschen, die von meinem Grundeinkommen profitieren.
Gut, natürlich überhaupt nicht gut, aber jetzt wird's gut, denn jetzt schilderst du mir ja, wie viel besser das bedingungslose Grundeinkommen ist.
Exakt. Das bedingungslose Grundeinkommen hat nämlich den ganz, ganz enormen Killer-Vorteil, dass es eben nicht an eine Bedingung geknüpft ist. Das heißt, jeder Mensch bekommt das. Damit ist es kein Instrument, um die Menschen zu kontrollieren, sondern es ist ein Instrument, um den Menschen Freiheit zu schaffen, Kreativität zu schaffen, freie Lebensentfaltung, Raum zur Weiterentwicklung. Und ja.
Wie hoch sollte denn das sein?
Da steigen wir jetzt schon in das schwierige Thema ein. Also jetzt, wenn ich so aus dem Bauch heraus sage, dann wäre das so zwischen 1.000 und 1.500 Euro nach dem heutigen Gefüge. Man muss ja immer sehen, wir laufen ja jetzt gerade in eine fette Inflation rein, dass diese Beträge alle nicht wirklich fest sind. Aber vom Gefühl her sollte es ein Geld sein, mit dem man über die Runden kommt und gelegentlich auch mal sich was Kleines gönnen kann. Aber man muss nicht die großen Sprünge damit machen können.
Also der Mann, der in Sachsen wohnt, kriegt 1.000 Euro und der in München wohnt, kriegt auch 1.000 Euro.
Absolut.
Okay. Ist aber durchaus nicht unproblematisch, ne?
Wieso?
Naja, die Mieten in München sind so dermaßen hoch, dass du mit 1.000 Euro dir wahrscheinlich gerade mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung leisten kannst.
Ja.
Das ist dann so, oder wie?
Ich glaube nicht, dass du dir mit 1.000 Euro eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München leisten kannst.
Ach so.
Das heißt, da hast du die Miete, hast du mit, wenn du nicht in der Innenstadt wohnst, hast du damit die Miete vielleicht bezahlt. Aber dann hast du halt nichts mehr zum Essen.
Eben, ja eben. Aber was machen wir denn mit der Situation? Also dann hat der Münchner, hat ja eigentlich erstmal nichts vom Grundeinkommen.
Naja, das ist, wie du es vorher schon angedeutet hast, ja. Das soll ja nicht, es ist ja kein, Paradies ist natürlich was toll, wenn wir das Paradies hätten, aber das haben wir halt erst, wenn wir die Singularität erreicht haben. Das ist der Zeitpunkt, wo die Computer die Menschen an Intelligenz überrunden. Und
jetzt, Was ist denn das jetzt für ein Sprung?
Okay. Und jetzt, ich spring gleich wieder zurück.
Okay.
Und wir zweitens es geschafft haben, dass diese höhere Intelligenz uns nicht ausrottet, weil sie erkennt, dass wir der Parasit sind auf der Welt. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, für alle ein Paradies zu schaffen, ohne dass jemand arbeiten muss. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Das heißt, was wir brauchen, ist ein System, das die Transformation von dem heutigen System in dieses System schaffen kann, in dem alle in der Hängematte liegen können. In dem also alle Computer, Roboter sämtliche Arbeit für uns machen.
So. Okay. Aber also wir können gerne auch über Singularität sprechen, aber das ist jetzt ja nicht der Ausgangspunkt des Alltags, mit dem wir es jetzt zu tun haben.
Richtig.
Und ich würde jetzt ganz gerne doch erstmal über den Ausgangspunkt zu sprechen, mit dem wir es jetzt aktuell zu tun haben. Singularität ist ein spannendes Thema, würde ich jetzt aber ganz gerne für den Moment zumindest zurückstellen wollen.
Na, definitiv. Ich wollte es ja nur ganz kurz anreißen, weil ich wollte damit klar machen, dass wir ein System brauchen, das nicht eben jetzt funktioniert oder in 100 oder 200 Jahren funktioniert, sondern wir brauchen ein System für die Transformation. Wenn die Singularität da ist, ist es ganz einfach. Heute ist es schon sehr viel schwieriger. Aber den Übergang hinzubekommen, ohne dass ein Geldsystem ständig crasht, ohne dass eine Wirtschaft crasht, und das ist die Schwierigkeit, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
Okay, aber da muss ich dann nochmal nachfragen, weil du hast ja eben, als es noch um das universelle Grundeinkommen ging, hast du ja davon gesprochen, dass das Geldsystem quasi gegen die Wand fährt. Ernst Wolf sagt ja sogar, dass der Kapitalismus im Grunde genommen obsolet ist, also keine wirkliche Chance mehr hat, was unter anderem auch an der Digitalisierung liegt. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, das können wir jetzt mal vernachlässigen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, zumindest nach Wolf, dass dieses universelle Grundeinkommen im Wesentlichen eingeführt wird, um überhaupt noch Konsumenten zu produzieren.
Genau, richtig. Also das ist ja das, was ich vorher schon formuliert habe. Der Kapitalismus, das muss man wirklich verstehen und wissen. Ich habe dazu auf 24 ein paar Sendungen gemacht. Wer sich das Thema wirklich interessiert, der kann sich die mal anschauen. 24.media. Aber ganz kurz, es ist wie das Geldsystem aufgebaut ist, das führt dazu, dass das Geld immer nach oben fließt. Also immer dort, wo viel ist, da fließt es hin, immer zu den Reichen. Und es werden die Mittelschicht, die wird immer kleiner und die Armen werden immer mehr und die Reichen werden immer weniger und dafür umso reicher. So, und das ist etwas, was unumkehrbar ist innerhalb dieses Geldsystems, innerhalb dieser Regeln, die für dieses Geldsystem aufgestellt wurden.
Da geht es aber doch eher um die Verteilungsfrage als um
das Geldsystem. Das ist die Verteilungsfrage. Ja, aber die Verteilungsfrage, die ist im Geldsystem definiert. Das ist ja der Gag dabei. Mhm. Und hier ist eben wieso eben diese Eliten ein Interesse an dem universellen Grundeinkommen haben, ist, sie sagen, okay, wir lassen also ein paar Brotkrümelchen abfallen, geben das wieder nach unten weiter und die Leute müssen es ausgeben und dann landet es eh wieder bei uns. Ja. Das ist der Gedanke hinter dem Ganzen. Und das heißt, das soll einfach das System noch beliebig lange am Laufen halten. Das heißt, dieser Kreislauf wird weiter befeuert und die wissen ja, wir geben den Menschen ja nur so viel, dass die gerade so über die Runden kommen. Das heißt, wir müssen es ausgeben. Wo geben sie es aus? Bei den Konzernen, weil es gibt ja bald nur noch Konzerne. Die Mittelschicht wird ja jetzt gerade, besonders in Deutschland, mit aller Gewalt kaputt gemacht, genau aus diesem Grund. Und dann wird eben die Menschen, die noch da sind, die werden weiterhin gezwungen zu arbeiten. Die müssen weiter arbeiten fürs System, dürfen nicht rebellieren. Sonst wird ja der Schalter weggemacht, dann gibt's nichts mehr zu futtern. Und ja, so werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt, ich habe die Kontrolle und die Macht über die Menschen. Und zweitens, ich halte das System am Laufen. Das heißt, die Menschen, die ich dazu zwinge, bei mir Essen zu kaufen, die mit diesem Essen kaufen, befeuern sie das System, dass sie wiederum versklavt. Also ein Teufelskreis. Das heißt, du kannst im Prinzip nur ausbrechen, wenn du verhungerst.
Aber das macht das BGE doch auch.
Erklär mir das, wie du das siehst.
Naja, zunächst mal ist es so, also ich stoße mich schon grundsätzlich an diesen Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens. Das heißt also, Jeff Bezos oder Elon Musk oder die Quant-Klattenfamilie oder wer auch immer, die kriegen das auch. Das wird für die jetzt natürlich nichts großartig individuell verändern, weil wenn ich irgendwie am Tag 7 Millionen Euro verdiene, dann machen die 1.000 Euro im Monat den Kohl auch nicht fett. Aber das führt natürlich dazu, dass die Geldmenge insgesamt gleichermaßen von unten nach oben anwächst. Und jetzt bin ich kein Ökonom.
Moment. Wo siehst du hier das Wachstum der Geldmenge?
Ja, jeder kriegt 1.000 Euro.
Also ja, aber das ist ja mehr Geld. Das ist ja Geld, das aus dem Kreislauf kommt. Das wird ja nicht neu geschöpft. Das wäre ja fatal.
Wenn ich jetzt ein Minijobber bin mit 450 Euro und es gibt das bedingungslose Grundeinkommen, dann habe ich statt 450 Euro habe ich dann 1.450 Euro. Ist doch richtig, oder nicht?
Soweit richtig.
So, und alle anderen kriegen auch plus 1.000 Euro. Jo. Wenn jemand also 2.000 Euro verdient, dann kriegt er zusätzlich den 1.000er oben drauf, dann hat er 3.000 Euro und so weiter. Das heißt, es sind pro Person 1.000 Euro mehr Geld im Umlauf.
Nein.
Warum nicht?
Das Geld wird ja nicht neu geschöpft. Das wird ja aus dem Kreislauf entnommen.
Okay, aus was für einem Kreislauf? Wo kommt das her?
Aus dem Steuerkreislauf.
Welcher genau?
Die Steuern. Der Staat ist eine hoheitliche Aufgabe, ist eben die Gesellschaft zu organisieren. Und ich stelle mir das so vor, dass der Staat eben auch diese Aufgabe übernimmt, wie es ja mit Hartz IV zum Beispiel auch macht, dass eben dieses bedingungslose Grundeinkommen an alle ausgezahlt wird. Und das Ganze wird finanziert aus dem Steueraufkommen.
Ja, okay, welche Steuer oder welche Steuern, genau, also Transaktionssteuer, Mehrwertsteuer, Einkommensteuer,
alle,
welche
alle
Steuer?
Alle komplett, das wird, ist ja eh ein Topf, ja, es kommt alles in einen Topf und aus einem Topf wieder rausgeschöpft.
Okay, und das Ganze finanziert sich dann unter anderem dadurch, dass dann andere Systeme, bürokratische Systeme, die Geldfresser sind, dann abgebaut werden oder abgeschafft werden.
Und das reicht natürlich nicht, das ist klar. Ja. Mhm. Aber so eine Finanztransaktionssteuer ist natürlich eine gute Sache. Funktioniert, wie wir wissen, natürlich nur, wenn sie global eingeführt wird. Und dann wissen wir auch, dass die nie kommen wird.
Ja, genau. Also gut, also dann können wir die schon mal rausnehmen.
Das können wir, das Thema ist tatsächlich einiges komplexer. Wir könnten jetzt als deutsche Bürger, könnten wir uns entschließen, wir wollen das jetzt so und wir setzen das jetzt um. Das heißt, wir schaffen jetzt wir bauen den Staat neu auf, weil aus meiner Sicht hat sich der Staat verselbstständigt, ist ein selbstständiger Apparat geworden zur Unterdrückung der Menschen. Und nicht mehr als das Dienstleistungsrückgrat einer Gesellschaft, das das allgemeine Zusammenleben reguliert, ohne in das private Leben einzugreifen. Also möglichst nicht einzugreifen. Und das hat sich natürlich völlig verselbstständigt und durch Corona ist es jetzt hier nochmal explodiert. Und das muss natürlich revolutioniert werden. Das ist ganz klar. Und wenn du jetzt die Finanzierung konkret ansprichst, wir waren erst den einen Aspekt wollte ich erst anbringen. Es ist natürlich denkbar, wenn jetzt Deutschland sagt, wir verabschieden uns aus der EU, wir verabschieden uns aus dem Euro, fangen nochmal neu an. Dass man dann hier mit einem neuen Geldsystem startet und dann auch eine Transaktionssteuer einführt. Die wird nicht viel bewirken, weil alle Menschen, die super reich sind, werden dann Deutschland verlassen. Mindestens mit Zweitwohnsitz. Und ist aber auch kein Problem. Wir müssten einfach nur uns auf das konzentrieren, was wir können, und wir müssten uns das Wichtigste machen, und zwar erstmal uns selbst versorgen. Wir haben ja eine Gesellschaft, die hat sich völlig von den Dingen, die notwendig sind, verabschiedet. Das heißt, wir haben früher ging es darum, Essen auf den Tisch zu bekommen, was zu trinken zu bekommen und ein Dach über den Kopf. So, und dann sind die Grundbedürfnisse mal gedeckt und der normale Mensch, der mit der Natur verbunden ist, der lebt so, dass er diese Grundbedürfnisse mit möglichst wenig Aufwand deckt und die restliche Zeit, die er hat in seinem Leben, macht er Freizeit. Wir arbeiten ja jetzt de facto sehr viel mehr als diese Menschen, die so leben, also rein von der Zeit her. Und das machen wir deswegen, weil wir uns sehr viel mehr anhäufen müssen. Das Essen ist ja zwar sehr viel günstiger geworden, dadurch, dass wir Menschen ausbeuten, die für uns das Essen anbauen und denen einen Hungerlohn geben.
Auch die es liefern, ne?
Und die es liefern alles, das ist ja der komplette Kreislauf. Das ist auch wieder diese Geschichte, das liegt im Kapitalismus. Der muss immer ausbeuten, immer günstiger werden. Wer das nicht macht, der geht pleite und wird vom Mitbewerber geschluckt oder verdrängt. Und dadurch sehen wir natürlich, wir müssen wieder zurück zu diesen echten Werten, die wir haben, weil wir arbeiten jetzt vielleicht in unserem Leben, wenn wir eine 40-Stunden-Woche haben, arbeiten wir 10 Stunden für Essen, 5-6 Stunden fürs Essen wahrscheinlich, dann nochmal 5-6-7-8-9-10 Stunden für die Wohnung und den Rest arbeiten wir für Steuern, für Auto, für Vergnügen, für Urlaub, für alle Sachen, die wir nicht zum Überleben tatsächlich brauchen. Und jetzt kommt der eigentliche Gedanke, wie ich auf die Idee kam, wie das ganz einfach zu finanzieren ist, das bedingungslose Grundeinkommen. Und auf die Idee hat mich ein Steuerberater gebracht vor vielen, vielen Jahren.
Ach, noch gibt es sie.
Und zwar hat der Steuerberater gesagt, ja, ich mache ja einen völlig überflüssigen Beruf. Er sagte, ja, wieso das denn? Naja, ich schaffe ja nichts. Mhm. Und das ist ein Gedanke, der sich bei mir festgesetzt hat und auf den ich aufgebaut habe. Alle Berufe, die nichts erschaffen, sind nutzlose Berufe.
Okay, erzähl mal weiter.
Sind also Berufe, die rein Luxus oder die nicht, also nicht notwendigerweise vorhanden sein müssten. Ja? Also man muss es vielleicht noch ergänzen um die Berufe am Menschen, Medizinbereich zum Beispiel, ja, oder Pflege von Menschen. Das natürlich sind sehr, sehr wichtige Berufe, kann man das auch sagen, das ist im weitesten Sinne auch erschaffen, weil man erschafft, erhält ja Leben, ist ja keine Frage, dass das ultra wichtig ist. Aber ansonsten gibt es in unserer Gesellschaft extrem viele Berufe, die völlig überflüssig sind. So. Denke mal an die komplette Werbeindustrie. Ich habe in der Schule damals gelernt, in der 7. Klasse, Werbung weckt Wünsche. Und genau das ist, was die Werbeindustrie macht. Die weckt bei den Menschen Wünsche, dass sie irgendwas haben, kaufen müssen. Und nur dann sind sie gut, wenn sie das besitzen oder nicht. Nur wenn sie das besitzen. Und das ist genau... eben die Werbeindustrie ist einer dieser Zweige, der nichts erschafft. Stellen wir uns mal vor, wir würden einfach komplett Werbung von heute auf morgen verbieten.
Ja.
Jetzt würden ein paar hunderttausend Menschen arbeitslos werden. Hm. Und jetzt kommen natürlich die Kapitalisten und schreien, ja, jetzt macht ihr die Menschen arbeitslos, die sitzen dann auf der Straße, das Bruttoinlandsprodukt sinkt. Ja, erstens, das Bruttoinlandsprodukt ist Blödsinn, das wurde erfunden, um den Kapitalismus zu beschönigen, um den immer zu bestätigen, dass das, wer hat gesagt, dass das BIP immer wachsen muss? Das ist völlig an Haaren herbeigezogen, das BIP als Maßstab für die glückliche Gesellschaft zu nehmen und nicht das Glück, wie der Bhutan, das einzige Land der Welt, soweit ich weiß, oder zumindest das erste Land, das Glück als Ziel, das Glück der Menschen als Ziel auserkoren hat und jedes Jahr Umfragen macht unter den Menschen, wie glücklich seid ihr eigentlich? Und dieser BIP-Maßstab ist eben diese Fixierung, Verherrlichung von Geld als Maßstab und was ja das dem Problem zugrunde liegt. So, also wir waren dabei, wir haben jetzt ein paar hunderttausend Arbeitslose, vielleicht auch Millionen in der Werbebranche. In der Werbung verdient man ja recht gut. Lass uns mal annehmen, da gibt es den Durchschnittsgehalt, gibt es von, weiß nicht, 4.500 Euro, einfach mal um eine Zahl zu nennen. Mhm. Jetzt kriegt dieser Mensch keine 4.500 Euro mehr, ist aber angewiesen auf 1.000 Euro BGE. Das heißt, gesellschaftlich betrachtet muss die Gesellschaft nicht mehr 4.500 Euro für ihn aufbringen, sondern nur 1.000 Euro. Das heißt, es ist erstmal eine verdammte Menge Geld gespart. Wieso rechne ich das so? Weil alle Konsumgüter würden plötzlich günstiger werden.
Ja, Moment.
Weil, ganz kurz, um den Satz noch zu Ende zu führen, weil wir bezahlen ja die Werbung, wenn wir einkaufen.
Ja, das verstehe ich schon. Aber wie kommst du auf die Idee, dass du jetzt einfach zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, entscheiden kannst, Werbung brauchen wir alle nicht, komm weg, sind dann halt irgendwie 100.000 Leute arbeitslos oder so. Welche anderen Berufe soll das auch noch betreffen? Wer soll das entscheiden und warum? Und wie will man dem Werbemenschen, der vorher 4.500 Euro verdient hat, erklären, ja, sorry, aber dein Job, der musste leider weggewischt werden, aber du kriegst jetzt als Trostpreis immerhin noch 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich frage mich, was für ein Menschenbild dahinter steckt. Also ich finde das sehr, sehr selektiv. Sehr selektiv.
Das erkläre ich dir sehr gern. Naja, die Selektion ist ja, wenn man das Selektion nennen möchte, dann ist es ja ganz eindeutig, Berufe, Arbeit, die der Gesellschaft nützen, sind willkommen. Und die Arbeit, die der Gesellschaft nicht nützen, ergo schaden, die braucht doch kein Mensch. Die kann man doch weglassen.
Es gibt auch keine einfache Definition von Arbeit, die der Gesellschaft nützen oder eben nicht nützen. Das ist ja auch eine Betrachtungsfrage. Das kannst du doch nicht objektiv festlegen.
Also da gibt es sehr gute Arbeit von Christian Felber, der einer der Vertreter der Gemeinwohlökonomie ist. Und da ist eben genau, das sind solche Gedanken genau werden da behandelt eben, dass die jedes Handeln der Gesellschaft, der Firmen und so weiter muss darauf ausgerichtet sein, gesellschaftlichen Nutzen zu bringen. Und das ist genau, ich bedanke mich bei dir für diese Frage, weil du hast ja genau das jetzt hier klar und deutlich hervorgebracht, dass wir ein verdrehtes Bild haben. Weil du hast den Menschen, du hast gesagt, wenn man den Menschen die Arbeit wegnimmt, ja, das heißt, du empfindest das als eine Herabsetzung des Menschen. Wir nehmen denen die Arbeit weg. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die die Menschen über ihre Arbeit definiert. Deswegen haben wir so viele Rentner, die in ein Loch fallen, wenn sie in die Rente kommen, weil sie nicht mehr gebraucht werden, weil sie das Gefühl nach Bedeutsamkeit, dass das nicht mehr gedeckt wird, dieses
Ja, Konflikt. Sicherlich spielt das eine Rolle, aber da spielen auch andere Faktoren mit rein. Also da geht es auch um Routine. Eine Menge mit rein.
Na, sicher, klar. Aber um da nicht zu tief zu gehen, es geht im Kern darum, worauf ich hinaus möchte, ist, wir haben ein Gesellschaftsbild, das es als schlimm empfindet, wenn man jemandem den Beruf wegnimmt. Und wir haben ein Gesellschaftsbild,
ganz kurz dazwischen, also wir sprechen jetzt immer noch quasi über den Komplex der Finanzierung des BGE, richtig?
Ja, genau. Man muss ein bisschen ausholen, aber ich komme schon wieder zum Punkt zurück. Wir haben eine Gesellschaft, die komplett darauf ausgerichtet ist, die gesagt hat, wenn ein Mensch viel Geld verdient, ist es ein toller Mensch. Wir bewundern Menschen, weil sie viel Geld verdienen. Und das ist unser Maßstab und das ist das Kranke in unserer Gesellschaft. Das müssen wir wegmachen. Wir müssen die Leute bewundern, die Gutes schaffen für unsere Gesellschaft.
Tut mir leid, aber das habe ich nicht gesagt. Und das habe ich so auch nicht gemeint, sollte es bei dir so angekommen sein.
Naja, es ging mir nicht darum. Das ist der Subtext. Im Subtext schwamm das natürlich mit und ich möchte deswegen darauf
sagen. Nein. Es geht hier sozusagen in dem Kontext um das individuelle Schicksal dieses Menschen. Es mag ja sein, dass die Werbung eine verbrecherische Branche ist, die manipuliert und trickst und auch vor Kindern nicht Halt macht. Das ist alles richtig.
Ja, also,
und
dass sie natürlich einig, wenn wir die abschaffen. Ja,
warte. Gesellschaft. Nein, also ganz einig sind wir uns trotzdem nicht. Denn auf der anderen Seite, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie die Leute, die da arbeiten, bewundere oder so. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass sich jetzt der Werbemensch, der in der Werbeagentur arbeitet und da seine 4.500 Euro verdient, der hat sich natürlich innerhalb seines Mikrokosmos etwas aufgebaut und hat dafür gearbeitet und hat dafür wahrscheinlich viel Zeit und Energie und Enthusiasmus und Lern- und Wissensbereitschaft und weiß der Henker, was nicht alles investiert. Und jetzt kommst du und sagst, dumm gelaufen, aber das, was du machst, ist sowieso überflüssig. Du hast im Grunde genommen jetzt dein ganzes Leben lang, dass du darauf hingearbeitet hast, jetzt in dieser Branche, die ich persönlich nicht toll finde, aber in dieser Branche erfolgreich zu sein, hast du im Prinzip für die Katz gemacht, denn ich habe jetzt entschieden, dass diese Branche sowieso weg muss.
Und das habe ich entschieden.
Also naja, jetzt sind wir dabei. Du hast jetzt gesagt, eben
Ich entscheide ja jetzt mal gar nichts. Ja, also was ich möchte, ist einfach ein Gesellschaftsmodell mal an die Wand malen und dass man sich darüber Gedanken machen kann und dann gemeinschaftlich auch versuchen kann, das Gesellschaftsmodell weiterzuentwickeln und zu überlegen, ob da nicht vielleicht sinnvolle Aspekte dabei sind oder ob das vielleicht insgesamt so sinnvoll ist, dass man das umsetzen könnte. Das heißt, das ist ein reines Gedankenmodell, das ich jetzt hier aufbaue. Und in diesem Gedankenmodell, ja, ich kann das verstehen, dass du da, diese Kritik ist ja absolut berechtigt, dass da Menschen aus ihrem Beruf, den sie vielleicht sogar gerne machen, einfach herausgerissen werden. Aber der Punkt ist ja der, es ist ja ein Beruf, der Gesellschaft schadet.
Gut, jetzt sind wir wieder auf Anfang. Lass es uns dabei belassen. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Werbebranche ist weg. Wir sprechen jetzt ja über die Finanzierung des Grundeinkommens.
Lass uns noch das ein bisschen ausführen, weil wir jetzt gerade auf der Werbebranche rumhacken. Das sind ja Buchhalter,
Unternehmensberater.
Fast alle Staatsbeamte. Der Unternehmensberater haben ja durchaus einen Sinn. Das nicht. Das ist ja, das müssen ja die Firmen selber entscheiden. Aber die ganzen, der Staatsapparat, das ein ganz hoher Prozentsatz in Deutschland der Menschen ist indirekt oder direkt vom Staat bezahlt. Ja, diese ganzen Sachen, die könnten wir alle abschaffen. Da könnte man so unfassbare Mengen an Geldern sparen.
Ja. Okay, also es ist jetzt, wir schaffen jetzt alles ab, was der Gesellschaft schadet. Und weiter geht's mit der Finanzierung des BGE. Was folgt jetzt daraus?
Daraus folgt, daraus folgt, dass das BGE finanziert ist. Jetzt haben wir einen Haken. Wir sind ja, wie ich es ja vorher skizziert habe, deswegen war mir der Punkt so wichtig. Wir sind in einer Transferphase. Ja, wir zerstören
Transformationsphase.
Gerade Transformationsphase. Ja. Ich danke dir. Danke. Ja. Und wir zerstören gerade sehr viele althergebrachten Industrien oder Arbeitsplätze sind aber noch weit davon entfernt, eben 99-100% der Arbeitsplätze einzusparen. Wie gesagt, wir haben es ja vorher schon festgestellt, hätten wir 100% eingespart, dann wäre es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen super einfach. Am Anfang, das heißt jetzt am Anfang, wo man das einführen muss, ist tatsächlich die schwierigste Phase der Einführung, weil hier die Sache mit der Finanzierung eben noch nicht so noch am schwierigsten ist. Natürlich funktioniert das, ist es aber am schwierigsten. Und jetzt müssen wir mal an so in anderen Dimensionen denken. Lasst uns mal versuchen, ein bisschen abstrakter zu denken. Wenn angenommen, ich bin ein Ingenieur, bin in einer Firma angestellt, mache dort eine Erfindung, ja, dann wird die zum Patent angemeldet und gehört der Firma und ich kriege wahrscheinlich sogar einen Bonus, weil ich ein toller Typ bin und das kann immer durchaus mal einen sechsstelligen Bonus geben in den Top-Berufen, ja, dass wenn einer so ein richtig geiles Ding entwickelt und ein tolles Patent hat, kriegt er halt mal 100.000, 500.000 meinetwegen Bonus als Ingenieur. Die Firma verdient da aber unter Umständen 100 Millionen mit oder auch 1 Milliarde oder 2 damit. Ja. Hm. Und wir sehen das ja, wenn jetzt Daimler zum Beispiel, wenn die eine Fabrik bauen, ja, da bauen die eine Fabrik, die laufen ja heute fast vollautomatisch. Und das ist ein riesen Aufwand, ein riesen Kostenblock, kostet Milliarden, muss finanziert werden und so weiter. Aber dann haben die ganz viel Geld in die Hand genommen und schaffen es dann, Millionen von Autos damit zu bauen, indem sie von jedem Auto eine Gewinnspanne haben, die wesentlich höher ist, als sie vorher war, als sie von Hand bauen mussten. Das heißt, sie verdienen mehr Geld. Das bedeutet, der Ingenieur, der die Maschinen baut, verdient einmal sein Geld und die Firma, die diese Maschinen benutzt, verdient permanent Geld damit. Das ist so ein bisschen das, was die Produktionsmittel Karl Marx und so weiter. Das heißt, die Gesellschaft hat eine Errungenschaft, die Gesellschaft entwickelt etwas und das ist ja in unserer Gesellschaft so weit pervertiert, dass ganz viel Entwicklung an der Universität stattfindet, diese Entwicklung, die staatlich finanziert wurde, dann ausgelagert wird in ein Start-up, dann sind dann die Professoren und die Doktoren, sind dann plötzlich Unternehmer und gründen dann ein Unternehmen, das dann hier Millionen, Milliarden einbringt und damit können die dann wieder, haben die wieder Macht. Das heißt, der Staat finanziert, aber hat keinen Profit davon.
Naja,
das heißt,
wie bei den Impfstoffen, so ein bisschen.
Wie bei den Impfstoffen. Nur bei den Impfstoffen ist ja die Perversion von allem, gell? Aber das wollen wir heute nicht ansprechen.
Nein, das machen wir heute nicht. Fiel mir nur gerade ein.
Ja, genau. Aber das ist genau dasselbe Schema. Da hast du absolut recht. Das heißt, die Gesellschaft, die eine Entwicklung macht, die Entwicklung erst dadurch möglich macht, weil sie die Menschen in Universitäten ausbildet und Schulen, ja, die profitiert nicht dauerhaft von einer Errungenschaft. Von einer Errungenschaft dauerhaft profitieren immer nur die Unternehmen, die großen Firmen. Und unsere Maschinen werden immer komplexer, werden immer weniger beherrschbar für Einzelne. Die werden immer mehr Firmen, werden die benötigt und die Maschinen werden auch immer größer und komplexer. Das bedeutet, dass sie sich immer nur die immer größere leisten können und dass immer nur die noch reicheren immer noch reicher werden. Es ist immer wieder dasselbe Modell. Und ich würde ganz gerne eine Gesellschaft schaffen, in der es keine Patente zum Beispiel gibt. Was hätte das für Auswirkungen? Nun, die Privatwirtschaft würde vielleicht weniger entwickeln. Okay, macht ja nichts. Wir brauchen ja die Privatwirtschaft nicht so sehr. Also nur nur für die lebensnotwendigen Dinge. Wir brauchen ja ganz viele Sachen, die Privatwirtschaft aktuell produziert, brauchen wir ja nicht wirklich, um zu überleben. Und vieles davon zerstört auch unsere Lebensgrundlage. Aber das ist ja schon wieder ein eigenes Thema. Ich glaube, wir könnten eine Menge Podcasts machen.
Ja, aber ich würde in diesem Podcast ganz gerne jetzt wieder auf das BGE zurückkommen, ja, weil es wird mir jetzt ein bisschen zu philosophisch. Wir sind jetzt schon seit 45 Minuten dabei.
Ich spanne den Bogen. Der Bogen ist, die Gesellschaft schafft gemeinschaftliche Errungenschaften, und die Konzerne streichen den fast kompletten Profit davon ein. Und das ist, was ja wo häufig gesagt wird, die Besteuerung von Maschinen, von Robotern und so weiter, die müssten besteuert werden. Das ist zum Beispiel eines der Modelle. Das ist so für so ein einfaches Übergangsmodell könnte man dazu übergehen, eben die Maschinen zu besteuern. Ich würde zum Beispiel so weit gehen, Patente abzuschaffen. Das heißt, Jeder kann dann davon profitieren, von einer Errungenschaft, weil alle haben sie gemeinsam dafür bezahlt, dass der Mensch seine Ausbildung in Schule und Universität gemacht hat.
Ja, okay, aber die Besteuerung von Maschinen, Robotern etc. Ist ja nicht viel anders als die Transaktionssteuer. Das würde doch eigentlich auch nur global funktionieren, oder nicht?
Ja und nein. Wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, wir könnten ja so eine Revolution schaffen und die neue deutsche Mark einführen und uns entkoppeln von der EU. Würde bedeuten, wir müssten auch eine Mauer wieder, also es ist nicht eine Mauer, aber eine Grenze wieder ziehen um unser Land. Und dann könnten wir sagen, Leute, wir machen jetzt dieses neue Gesellschaftsmodell und innerhalb dieses Gesellschaftsmodells gelten gewisse Regeln. Und damit wir nicht von außen platt gemacht werden, müssen wir da gewisse Schutzsteuern einführen.
Jetzt hilf mir mal, sprechen wir jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen oder sprechen wir über eine komplette Systemveränderung? Bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja genau das, wieso ich sagte, wir schaffen es heute einen Konsens zu erzielen, weil ich eben dieses bedingungslose Grundeinkommen als ein Element einer neuen Gesellschaft sehe.
Ja? Okay, dann lass uns auf das eine Element jetzt mal fokussieren.
Okay, dann möchtest du also nicht, dass ich den Weg hinzeichne zu der Singularität, sondern dass wir ein BGE schaffen, das jetzt schon funktionieren kann. Richtig?
Ja, in der Tat. So, also wir können gerne nochmal einen gesonderten Podcast über Singularität machen, finde ich super spannend, aber gerade jetzt im Augenblick nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass unsere Hörer ja jetzt mit Singularität gar nicht so viel anfangen können. Also heute wollen wir das BGE einführen. Tom, was ist dafür nötig?
Tom, ich habe das ja nur eingebracht, um klarzumachen, dass wir ein System brauchen, das dynamisch unter unterschiedlichen Gegebenheiten funktionieren kann. So, was ist dafür möglich? Ist ganz klar. Also es gibt ganz viele Finanzierungsmodelle, die gibt es schon. Und da gibt es einige davon, die funktionieren. Da kann zum Beispiel eine Maschinensteuer auch eingebracht werden und dann kann eben sein, da muss halt dann gesagt werden, okay, wir haben jetzt unsere eigene Währung wieder, dass wir uns abgrenzen zu anderen Staaten. Und dann funktioniert das auch. Und das sind aber dann durchaus Bedingungen, die gemacht werden können. Und wir sehen jetzt hier die globalisierte Welt. Die hat eben Vor- und Nachteile, ja. Und
also dein BGE funktioniert eigentlich nur mit einer neuen Währung. Verstehe ich das richtig?
Nein, es würde auch im Euro funktionieren, wenn die Euro-Länder mitmachen. Oder wenn wir müssen halt die Grenzen dicht machen, weil wenn wir hier ein BGE einführen von 1.000 Euro, dann kommt natürlich jeder EU-Bürger kommt nach Deutschland, weil wir die Freizügigkeit haben. Das funktioniert natürlich so nicht. Und das heißt, wir müssten dann schon, also gewisse Regeln innerhalb der EU müssten wir verändern.
Okay,
das ist als Minimumvoraussetzung, ja.
Genau, dann gehen wir jetzt mal von folgendem Modell aus, wenn du einverstanden bist. Wir haben jetzt die Grenzen dicht gemacht wegen des Grundeinkommens und wir führen es jetzt ein. Okay?
Ja.
Okay. Was passiert dann?
Erstmal werden die Menschen viel glücklicher. Sie werden entspannter sein. Sie müssen sich keine existenziellen Sorgen mehr machen. Es wird sehr viel.
Mit 1000 Euro muss sich meiner Meinung nach jeder existenzielle Sorgen machen.
Nö, wieso?
Was willst du denn mit 1.000 Euro reißen? Wo ist die Armutsgrenze? Ich glaube bei 918, ne? Sowas in dem Dreh.
Naja, aber die meisten Menschen leben zu zweit, oder? So, der Unterschied ist unser Hartz-IV-Modell, das wir jetzt haben, ja. Das ist ja, zielt ja darauf ab, Menschen zu diskriminieren und zu nötigen, möglichst bald wieder zu arbeiten, auch wenn sie eigentlich dazu gar nicht fähig sind, weil es ja einfach Menschen fertig macht. Mhm. Das wäre natürlich komplett weg. Du müsstest dich um nichts mehr kümmern. Du müsstest keine Formulare, müsstest von niemandem buckeln. Du müsstest gar nichts. Es hätte ganz viele Auswirkungen. Na, zum Beispiel, dass die ganzen Leute, die in ihren Berufen geknechtet werden, die Berufe machen, die krank machen, die würden aufhören mit diesen Berufen. Und dann werden die Leute, die krankmachende Berufe haben, die werden gezwungen, ihre Berufe attraktiver zu gestalten, damit die Leute wieder arbeiten bei ihnen.
Sehe ich so nicht. Sehe ich genau umgekehrt.
Erklär's mir, wie du es siehst.
Ja, also zunächst mal gehe ich davon aus, dass wenn jeder 1.000 Euro Grundeinkommen bekommt, dass dann auf jeden Fall die Preise steigen.
Es werden einige Preise steigen.
Als Vermieter würde ich natürlich jetzt mal so ganz schizophren gesprochen, wäre ich mein eigener Vermieter, würde ich sagen, okay, du hast jetzt 1.000 Euro mehr. Dann erhöhe ich jetzt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aber maximal die Miete, so dass irgendwann dann schon wieder von den 1.000 Euro faktisch eigentlich nur noch weniger übrig bleiben, weil ja die Miete um, sagen wir mal, 200 Euro gewachsen ist. Dann sind es jetzt nur noch 800 Euro. Dann gehe ich davon aus, dass auch andere Preise wachsen, dass vielleicht die Lebensmittelpreise ansteigen und diverse Konsumprodukte, über die man jetzt ja streiten kann, ob die nötig sind oder nicht, all das wächst an. Und sagen wir mal, gehen wir mal ganz optimistisch ran und sagen, trotz dieser Preissteigerung bleiben von den 1.000 Euro, sagen wir mal, immer noch 750 übrig.
Naja, was du ja jetzt machst, ist ja, du hängst unsere komplette wirtschaftliche Problematiken, die ganze politischen Fehlentscheidungen, die wir in den letzten Jahrzehnten getroffen haben, die hängst du jetzt, die legst du jetzt an das BGE an. Ja?
Nee, das ist nicht der.
Darf ich aussprechen?
Ja, gerne.
Das funktioniert ja so nicht. Weil dass die Mieten steigen, das ist ja ein ganz anderes Problem. Das ist ja die Privatisierung des Sozialwohnungsbaus. Hm. Das ist innerhalb kürzester Zeit die Bevölkerung zu vergrößern. Und durch sonstige Maßnahmen, wie zum Beispiel Verhinderung von normalem Wohnungsbau, zu geringer Besteuerung von Luxussachen und solchen Geschichten. Das führt ja dazu.
Ja, bin ich bei dir.
Ja.
Bin ich bei dir. Ändert aber nichts an meiner Argumentation.
Das ändert insofern was, weil wenn wir eine politische Macht haben, ein BGE einzuführen, dann haben wir auch die politische Macht, solche Dinge zu verändern.
Ja.
Und das BGE, ich möchte es mal ganz klar sagen, das BGE ist nicht das Allheilmittel. Wenn das umgesetzt ist, geht es uns allen gut und alles ist erledigt. Wir haben ganz, ganz viele Baustellen und Probleme. Und das BGE löst eine Menge Probleme, muss aber, ist auch darauf angewiesen, dass es in einer Gesellschaft, also auch ein BGE kann nur in einer Gesellschaft existieren, die grundsätzlich funktionabel ist. Ja, und das ist ja unsere Gesellschaft, ist es ja de facto nicht mehr.
Ja, aber darauf wollte ich ja hinaus, das ist ja letztlich das was ich damit
dann haben wir doch einen Konsens.
Jein.
Yeah.
Jein, ein ganz klares Jein. Also klar haben wir, sagen wir mal, wir haben eine Übereinstimmung in diesem Punkt. Wir haben aber jetzt noch keine Problemlösung, denn worauf ich hinaus wollte und was du mir letztlich...
Müssen wir aber weg vom BGE, wenn wir die Systemfrage stellen und wie sieht ein besseres System aus, dann ist es ja noch viel größer gefasst und dann ist ja BGE nur ein Element von vielen.
Das ist ja schön, da haben wir dann wirklich einen Konsens, wenn du das so siehst, denn das ist genau das, was ich sagen wollte. Meine Argumentation ist die Einführung eines BGE von heute auf morgen innerhalb des bestehenden Systems, der bestehenden Strukturen und Rahmenbedingungen wird nichts bringen. Und zwar aus den Gründen, die ich gerade geschildert habe. Ich wollte also letztlich aus dir nur rauskitzeln, jetzt musst du mich bitte ausreden lassen. Ich wollte letztlich nur aus dir rauskitzeln, dass du mich darin bestätigst, wenn ich sage, das BGE allein nützt nichts, wenn wir dann nicht zum Beispiel auch den Mietenmarkt regulieren, den Markt der Vermögenswerte regulieren, den Markt der Konsum- oder der Lebensmittelpreise regulieren. Es muss so wahnsinnig viel reguliert werden, damit das Ganze überhaupt funktioniert.
Oder aber wir machen ein System, das von vornherein nicht mit Fehlern aufgebaut ist.
Ja, aber das wäre ja der umgekehrte Weg. Also erst der Systemwechsel und dann das BGE.
Ja,
das ist aber eine ganz andere Diskussion als erst das BGE und dann der Systemwechsel.
Ja, also wo ich dir recht gebe, also das BGE wird ja wie gesagt auch mit dem universellen Grundeinkommen versucht, das Thema zu übernehmen, aber auch das BGE selber wird ja, also selbst als BGE, nicht als universelles, wird von einigen Kapitalisten tatsächlich befürwortet. Und das ist seit ein paar Jahren so. Und jetzt muss man sich überlegen, woran das liegen kann. Na eben, ganz einfach, das sind zum Teil halt Menschen, die einfach keine Arschlöcher sind, soll es ja auch geben, reiche Menschen, die keine Arschlöcher sind. Und zum Zweiten, aber gibt es auch ganz knallharte Kalkulierer, die dann sagen, was bringt mir mein Reichtum, wenn alle Menschen da draußen mit Missgabeln rumlaufen und mich nur abknallen wollen oder abstechen wollen, weil sie mich hassen. Das heißt, das ist ein Mittel, mit dem ich einen sozialen Frieden mir erkaufe. Und wenn wir Superreichen zusammenlegen, können wir uns das easy leisten, und kaufen uns damit eine halbwegs friedliche Umgebung, innerhalb der wir unsere Macht und unseren Reichtum frei ausleben können. Und das ist vermutlich genau das, was dir so sauer aufstößt, wieso du das als ein trojanisches Pferd auch siehst, das BGE, weil das durchaus diese Funktion haben kann. Auf der anderen Seite ist also ein BGE in unserem heutigen System, würde Zeit erkaufen. Nämlich nicht nur den Kapitalisten, sondern eben auch den Menschen. Es würde mindestens ein paar Jahre, also ich denke, das würde das System einige Jahre länger am Laufen halten. Was Kriege verhindern kann.
Ja.
Was Bürgerkriege verhindern kann. Und das wäre ein ganz toller Vorteil. Ich sehe es aber nicht unkritisch.
Also es gibt einen Posten, ich habe ja jetzt direkt die ganze Zeit von steigenden Preisen gesprochen, die mit dem BGE einhergehen. Es gibt einen Posten, da sehe ich die genau umgekehrte Entwicklung. Und das sind die Löhne. Warum sollten Arbeitgeber, es wird ja immer so argumentiert, warum sollte ich denn so einen niedrig bezahlten Job machen und irgendwelche Klos sauber machen, wenn ich doch mein Grundeinkommen von 1000 Euro habe? Jetzt haben wir ja gerade schon festgestellt, wegen der Preissteigerung ist es de facto sowieso dann ein bisschen weniger, aber okay, also ich habe also mein Grundeinkommen, aber letztlich arbeite ich dann in der Folge nicht nur, weil ich ein kreativer Mensch bin oder karitativ tätig sein will oder Kinder-Jugendmannschaften trainieren möchte oder so, was im Corona-Zeitalter ja sowieso gar nicht geht, sondern ich muss letztlich arbeiten, weil dieses BGE einfach nicht reicht, um mir ein wirklich ganz gutes Leben zu garantieren, sage ich jetzt mal so. Es ist ja, das sagen ja, wenn ich das richtig verfolge, auch alle BGEler, es ist natürlich eine Basis, ne? Oberhalb der Armutsgrenze, aber du kannst natürlich keine großen Sprünge damit machen. Das heißt also, wenn ich etwas größere Sprünge machen möchte, dann ist es schon nicht mehr so ganz meine freiwillige Entscheidung, ob ich jetzt arbeiten möchte oder nicht, sondern dann muss ich sagen.
Moment. Das ist eine freiwillige Entscheidung, ob du größere Sprünge machen möchtest.
Ja, gut. Es ist auch eine freiwillige Entscheidung, ob ich mich impfen lassen möchte. Also.
Nee. Das geht nicht auf, der Vergleich. Da muss ich dazwischen grätschen. Du brauchst ja, das.
Gut, okay, zieh ich zurück. Zieh ich zurück, streichen wir aus dem Protokoll. Nichtsdestotrotz. Also, ich möchte zum Beispiel einmal im Jahr möchte ich nach Italien fahren. Und das kann ich mir alleine nur mit dem Grundeinkommen nicht leisten. Also muss, beziehungsweise ich will dafür arbeiten, weil ich ja in Urlaub fahren will. So. Und dann suche ich mir jetzt irgendwie einen potenziellen Arbeitgeber und sag, hier werden wir uns einig. Und der sagt, ich zahle dir 8 Euro die Stunde. Und dann kann ich natürlich sagen, du spinnst doch, gehst woanders hin. Genau, dann gehe ich woanders hin. Aber was ist, wenn ich überall die gleiche Antwort kriege?
Ja, dann hast du eine freie Entscheidung. Also
ach so, okay.
Natürlich hast du eine freie Entscheidung, ob du das machen möchtest oder nicht. Wie wichtig ist denn dein Italienurlaub, ja? Du musst ja ausrechnen,
wie viele Stunden muss ich dafür arbeiten? In dem Moment muss ich also für 8 Euro die Stunde arbeiten.
Nein, du musst nicht. Du kannst ja auf Italienurlaub verzichten.
Ja.
Oder ich habe noch eine bessere Lösung für
dich. Ja, also das überzeugt mich wirklich nicht.
Du packst dir deinen Rucksack und machst mal einen Urlaub nach Italien, und zwar zu Fuß. Du marschierst halt mal hin, bist einen Monat unterwegs oder zwei, dann bist du angekommen, verbringst du 2 Monate in Italien und dann marschierst du wieder 1-2 Monate zurück.
So okay, also
bist ein halbes Jahr unterwegs und hast jeden Monat die Hälfte von deinem BGE noch gespart.
Okay, das BGE ermöglicht mir also, zu Fuß nach Italien zu laufen. Es ermöglicht mir aber nicht, da zum Beispiel mit dem Auto hinzufahren. Es ist ja meine freie Entscheidung, ob ich für die 8 Euro arbeiten möchte
oder nicht. Ja, ich möchte aber noch auf das Problem noch von der anderen Denkweise her angehen. Eine Entwicklung wird eintreten, dass die Leute sagen, ich will nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten oder nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten.
Ja.
So, und dann wird es eben für die qualifizierten Berufe wird's tolle Löhne geben und die Möglichkeit eben 10, 15 Stunden, 20 Stunden die Woche zu arbeiten, und dadurch würden viel mehr Leute wieder in Arbeit kommen. Ja, es wird mehr Arbeitsplätze geben. Ganz einfach. Und dann muss man halt bitte der Klofrau halt auch 12 Euro bezahlen die Stunde oder 15.
Oder auch nicht. Wenn sich zwei Architekten in einem Architektenbüro als Angestellte auf 20-Stunden-Basis bewerben und der eine Architekt verlangt, als Angestellter, was weiß ich, bin jetzt selbstständig, weiß gar nicht, wie der die, sagen wir mal 30 Euro als Zahl irgendwie. Und dann kommt der nächste um die Ecke und sagt, ich mach's für 20. Was macht der Arbeitgeber?
Es ist freie Marktwirtschaft, wie jetzt auch.
Okay.
Eben ohne, dass der Arbeitgeber die Macht hat, die Existenz jemandem zu nehmen. Weil ja niemand mehr abhängig ist, alleine vom Arbeitgeber. Das heißt, das ist ja, wie auch hier wieder, das bedingungslose Grundeinkommen löst ja nicht alle Probleme, aber es entschärft die sozialen Probleme. Der Druck, dieses Damoklesschwert ist einfach nicht mehr so scharf.
Okay, also ich habe jetzt auf jeden Fall das, was du meinst, habe ich jetzt verstanden. Das können wir jetzt auch einfach an der Stelle abschließen. Jeder hat also zusätzlich zu seinem Einkommen die Möglichkeit, für welches Geld auch immer, für größeres oder für kleineres Geld, das hängt von der Qualifikation ab, das hängt auch von der Arbeitsmarktsituation ab, hängt also von ganz vielen Aspekten ab, die die freie Marktwirtschaft ausmachen. Jeder hat also die freiwillige Möglichkeit zu arbeiten oder es bleiben zu lassen, dann aber eben auch mit den Konsequenzen zu leben, wenn er es bleiben lässt.
Ja.
Okay, absolut. Gut. Okay, dann würde ich ganz gerne eine Sache noch wissen. Wie ist es mit den Sozialsystemen bei deinem Modell? Also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung.
Ja, jetzt sind wir ja ein bisschen raus aus dem BGE, aber das ist das Gesellschaftsmodell und das ist völlig klar. Ich glaube, jeder, da kann man nur zu diesem einen Ergebnis kommen. Wer eine andere Meinung hat, eine bessere Idee hat, immer her damit. Jeder zahlt in dieselbe Krankenkasse ein, jeder zahlt in dieselbe Rente ein. Beziehungsweise Rente ist ja hinfällig. Ja, ich habe ja mein BGE. Will ich mehr in der Rente haben als mein BGE, muss ich mich halt selbstständig drum kümmern. Ja,
also das privat heißt, vorsorgen.
Privat vorsorgen dann.
Aktien, ja. Aber zum Beispiel.
Was auch immer. Ein Haus bauen, Haus kaufen, was wie auch immer. Aber niemand muss sich Sorgen machen, weil es gibt das BGE. Und dann haben wir natürlich die sozialen Absicherungen über Krankenkasse und so weiter, die für alle einheitlich ist. Ich bin selber auch privat versichert und ich schäme mich manchmal, was ich da für Vorteile genieße gegenüber anderen. Es ist einfach eine Frechheit. Ja, es ist eine Frechheit, dass die besser Verdienenden in ein besseres System reinrutschen dürfen. Es ist eine Frechheit.
Ja, gut. Ich beneide dich trotzdem nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber erklär mir bitte nochmal, alle zahlen in die gleiche Krankenversicherung ein. In welche Krankenversicherung und wovon?
Eine ganz normale Krankenversicherung eben, die den Basisbedarf eben deckt.
Also eine gesetzliche sozusagen.
Eine gesetzliche Krankenversicherung, die für alle gleich ist. So.
Ja.
Und auch hier kann man dann wieder, wenn jemand Luxusleistungen möchte und so, kann er die ja dazu buchen. Und dann, das ist dann aber privat. Ja, und das machen dann private Krankenversicherungen. Auch hier haben wir wieder die Kombination, eben das, was ich unter tatsächlicher sozialer Marktwirtschaft verstehe. Wir lassen marktwirtschaftlichen Anteil, aber der darf niemals ins Soziale eingreifen. Das heißt, die Grundsozialbedeckung, die muss gedeckt sein.
Ja, wovon wird jetzt diese Basisversorgung bezahlt? Wer zahlt die?
Können wir das aktuell bezahlen? Bezahlen wir aktuell unser Gesundheitssystem?
Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Aktuell kriegen wir es doch geschaffen, unser Gesundheitssystem zu finanzieren.
Ja.
Wieso sollten wir das nicht finanziert bekommen in einem neuen System?
Nein. Die Frage ist eine andere. Jetzt finanzieren wir das Krankenversicherungssystem im Wesentlichen über die Aufteilung Arbeitgeber, Arbeitnehmer.
Ist ja Quatsch. Ist ja Augenwischerei. Es ist immer der Arbeitnehmer, der bezahlt, immer. Weil das Geld wird ja von seinem Gehalt abgezogen. Gäbe es den Arbeitgeberanteil nicht, könnte der Arbeitgeber ja mehr bezahlen, dem Arbeitnehmer. Also ist das schon mal Augenwischerei. Ja? Der Arbeitgeber rechnet immer mit dem Bruttolohn, den er bezahlen muss, also inklusive Nebenkosten. Und das rechnet er immer aus. Und wenn der Staat eben dann sagt, der Arbeitgeber muss einen Anteil davon an Krankenversicherung und so weiter bezahlen, dann ist das immer der Betrag, den der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer weniger bezahlt. Ganz einfach.
Dann frage ich anders. Wenn ich 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen bekomme, muss ich davon auch die Krankenversicherung zahlen?
Das habe ich mir keine Gedanken gemacht so genau.
Das finde ich aber sehr schade.
Ja, nö, das ist eine reine mathematische Aufgabe. Das ist ja nicht...
Das sagen die BGE-Befürworter gerne an dem Punkt, wo sie dann nicht mehr weiter wissen, dass es eine mathematische Aufgabe ist.
Ich verstehe deinen Punkt, ja.
Aber es ist natürlich, ich sag mal so, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass also die Krankenversicherung an sich, jetzt weniger die private, sondern die umlagefinanzierte, dass die eine großartige Errungenschaft ist.
Absolut. Früher,
ne? Keine gegeben.
Frage, ja.
So, und dementsprechend sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass auch wenn wir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, natürlich weiterhin alle Menschen krankenversichert sein müssen, oder?
Das ist ein super, super Punkt, den du aufbringst. Ja, da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber wieso nicht? Das ist ja, wieso ist das, ich kann ja dann genauso, wenn ich das als Bürgerversicherung sehe, als Bürgerkrankenversicherung, die wirklich jeder haben muss, weil ja jeder mit dem Krankenwagen auch abgeholt werden will, wenn es drauf ankommt, ja, dann ist es de facto ein Teil der staatlichen Leistung, ja. Und was wir ja machen, ist ja linke Tasche, rechte Tasche. Alle bezahlen ein, alle profitieren. Da kannst doch gleich, ist doch egal, wo es aus, das ist aus, wird aus demselben Topf genommen. Ob ich links in den Topf greife oder rechts in den Topf, ist ja eigentlich egal. Also von daher, der entscheidende Punkt ist der. Wenn wir uns, wir müssen mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen und unseren Wirtschaftskreislauf als Ganzen zu betrachten. Und wenn ich hier, ärmeren Menschen etwas mehr Geld gebe und den reicheren Menschen wegnehme, dann wird es auch immer dazu führen, dass es irgendwie über Umwege den Reichen wieder zufließt. Nur mal ein ganz, ganz tolles Beispiel, das es anschaulich macht. 2008, die Bankenkrise, die aufgrund der Subprime-Krise in den USA losgegangen ist. Ganz kurz angerissen, den Leuten wurde gesagt, kauft Häuser, die steigen im Wert und dann könnt ihr die, bezahlen die sich von alleine ab und dann haben sich lauter Menschen Häuser gekauft, Zweithäuser, die sie sich nicht leisten konnten, weil sie die allein von abgezahlen konnten durch die Wertsteigerung. Ja, und das musste natürlich irgendwann platzen. Das ist geplatzt und jetzt wo kamen die Banken in die Krise, die sie ganzen Kredite ausgestellt haben. Und jetzt wurden die Banken gerettet mit Milliarden. Hätte man jetzt dieselben Milliarden, also ist Folgendes, der Mensch geht pleite, die Bank verkauft sein Haus, die Bank kriegt nicht das ganze Geld, die geht daran pleite und wird jetzt gerettet. Ja. Die Bank wird also gerettet, die Eigner der Bank haben ihre Gewinne, aber der Mensch, der ist pleite gegangen. Der hat sein zweites Haus gekauft und beide Häuser verloren über diese Pleite. Hätte man dieses selbe Geld, mit dem man die Banken gerettet hat, hätte man das den Menschen gegeben, die die Hypotheken abzahlen mussten, wäre es überhaupt keine Krise, hätte es gar keine Krise gegeben. Die hätten nämlich ihre Schulden bei der Bank bezahlt. Das heißt, die Menschen wären gerettet gewesen und die Banken wären genauso gerettet gewesen.
Ja.
Wieso wurde das nicht gemacht?
Ja.
Das wurde deshalb nicht gemacht, weil die Menschen, die in Schulden sind, die sind Sklaven, die sind versklavt, die sind gezwungen zu arbeiten, die müssen arbeiten. Und das ist genau der Mechanismus, den das BGE aushebelt. Der ist nicht mehr gezwungen. Mit einem BGE ist der Mensch kein Sklave mehr. Und wenn wir jetzt, um wieder den Bogen zu spannen, wenn wir jetzt unseren Wirtschaftskreislauf aus der Entferne anschauen und wenn wir da sehen, wenn wir da einen Mechanismus schaffen, der das Geld regelmäßig von oben abschöpft und unten in die Menschen reingibt, dann können wir eines davon ausgehen, dass mehr Geld am Ende fließt, mehr über die Mehrwertsteuer abgeschöpft wird zum Beispiel, dass also die Steuernahmen sich erhöhen, die Menschen glücklicher werden, aktiver werden, dass deswegen allein schon die Wirtschaft florieren wird und gleichzeitig die Menschen, die sparen ja nichts, die geben das ja alles aus, ja. Und dass ja dadurch einfach eine größere Geldmenge immerzu in Bewegung ist. Und das ist eine Bedingung für eine funktionierende, florierende Wirtschaft.
Das klingt jetzt aber, als wenn im Wesentlichen die Finanzierung des BGE dadurch sichergestellt wird, dass es von den großen Geldbergen der ganz Reichen abgeschöpft wird, oder?
Ja, aber wir können es nur dort abschöpfen, wo es Geld ist.
Ja, ich will es nur verstehen.
Geld.
Das waren gar keine Widerworte.
Nee, ja, okay, na, genau.
Ich will es nur verstehen. Der nächste Punkt, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil du das gesagt hast, die Leute, die das BGE dann haben, die sparen nicht, sondern die geben es aus. Sie können natürlich auch nicht großartig sparen, weil es ja wirklich nur ein Basiseinkommen ist. Wenn sie jetzt aber was sparen wollen, zum Beispiel um sich eine neue Waschmaschine zu kaufen oder einen Kühlschrank oder was auch immer oder einfach das rumliegen haben möchte für den Fall, dass irgendwas kaputt geht oder so, können sie das eigentlich nicht aus dem BGE und sind dann ja eigentlich wieder gezwungen zu arbeiten.
Ja, die können auch, ja, klar, natürlich. Oder weißt du, ich stelle mir das so vor, es gibt.
Nee, ich sag nur, weil du vorhin sagtest, ob jemand arbeitet oder nicht, ist eine komplett freiwillige Entscheidung.
Ist es ja auch. Ich kann ja auch meine Wäsche von Hand waschen. Das ist meine freie Entscheidung, ob ich die von Hand wasche. Der Punkt ist der. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe warm, ich habe Essen, ich habe Trinken. So. Ich habe meine Gesundheitsversorgung, gesundheitliche Absicherung. Mir kann erstmal nichts Essentielles passieren. Ich habe den Menschen komplett, einer kompletten Gesellschaft, die jetzt völlig in der Angst gehalten wird, habe ich die komplette Existenzangst genommen.
Bis er den Arbeitsmarkt betritt, da kann es übel für ihn.
Nein, wieso? Er muss doch nicht. Er muss doch den nicht betreten. Ja,
er muss ihn nicht betreten. Genau, er lässt es ganz einfach. Aber wenn er ihn betreten will, wenn er ihn betreten will, dann wird er ganz schnell feststellen, dass es da ganz harte Regeln gibt. Aber er muss es nicht tun, kannst du natürlich sagen, klar.
Ja, aber
dann kann er auch nicht sparen.
Die Regeln werden doch viel weicher werden, weil die Konzerne sehr viel mehr auf ihre Arbeitnehmer eingehen müssen, weil sonst ist der weg, weil der sagt, puh, weißt du, ich mache die Arbeit gerne, aber wenn es mir keinen Spaß macht, dann lege ich lieber in der Hängematte.
Ja, aber dann findet er jemand anderen.
Also, findet er jemanden, wenn er ein Arschlochchef ist, findet er nicht lange Leute.
Ja, weiß ich nicht. Also
der Punkt ist der.
Findet sich immer jemand. Tom, findet sich immer jemand, Tass.
Nee, ist Tom, so. Es schafft sich, ja, in unserer Gesellschaft ja, weil die Leute gezwungen werden. In der neuen Gesellschaft mit einem BGE eben nicht mehr. Wir schaffen hier ein selbstregulierendes System.
Das, ja? Aber du hast doch vorhin zugestimmt, dass das BGE keine neue Gesellschaft erschafft, sondern dass das BGE eine Basis ist, um eine neue Gesellschaft zu erschaffen.
Ich habe gesagt, das ist nicht, ich meinte damit ein gesellschaftliches System. Ja, es ist nur ein Teil eines gesellschaftlichen Systems. Und wenn ich von einer neuen Gesellschaft spreche, dann meinte ich jetzt gerade nicht das System, sondern ich meinte die Menschen. Und damit meinte ich die Angstfreiheit, die in den Menschen dann erwachen kann. Ja, dass ich keinerlei Existenzängste mehr haben muss. Und das dadurch wächst von ganz von alleine, bin ich überzeugt, eine neue Gesellschaft, die sich so anders für uns anfühlen wird, das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen.
Wer sorgt eigentlich dafür, dass das Geld auf die Konten der Menschen kommt?
Du, da gibt's so tolle Erfindung, ja, nennt sich Computer, da kann man die programmieren und dann machen die das automatisch.
Aha, und wer programmiert die?
Oh, da hätte ich Bock drauf mitzuarbeiten.
Also das heißt, die monatliche Verteilung der jeweils 1.000 Euro, wir haben uns ja jetzt auf die 1.000 Euro festgelegt, die ist dann quasi in privater Hand oder wie?
Nein.
Ja, aber das ist ja ein Privatier.
Ja, nein, Moment. Das ist eine staatliche Software, die wird vom Staat finanziert und bezahlt und wird im staatlichen Auftrag programmiert. Und das ist natürlich eine Open-Source-Software.
Okay.
Das heißt, frei für alle. Und jeder kann daran mitarbeiten und weiterentwickeln. Und jeder kann dann sagen, hey, das ist ein geiles Ding, ich will das in meinem Staat auch haben. Und ich wähle jetzt in meinem Land die Partei, die auch diese Software einsetzen möchte. Hm. Ja, ja, so können wir durch unsere, wie ich es meinte, Patentfreiheit, weitergedacht, Open Source Software, wir können hier Software schaffen, die eine Gesellschaft organisieren kann, demokratisch organisieren kann, die eben die ganzen Entscheidungsprozesse innerhalb gewisser Rahmenbedingungen den Mächtigen aus der Hand nimmt und zurück in die Bürgerhände legt. Aber ja, das ist ja schon wieder ein neues Podcast-Thema.
Ja, also ich wollte natürlich auf was hinaus. Ich wollte nämlich auf einen kleinen Vergleich hinaus. Wir haben ja vorhin über das universelle Grundeinkommen gesprochen, das von den Zentralbanken ausgezahlt wird. Darüber hinaus auch noch Bargeld los. Und die Zentralbanken können dann eben, je nach Gusto und politischer Lage, im Moment ist die Lage ja auch ziemlich autoritär, können dann eben die Macht ausüben und sagen, du kriegst es oder du kriegst weniger oder du kriegst es gar nicht. Das war ja das Szenario, über das wir vorhin gesprochen haben.
Ja.
Jetzt ist es aber so, dass ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich persönlich nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in den Staat habe, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und die Vorstellung, dass genau dieser Staat dafür verantwortlich ist, dass jeden Monat bei, keine Ahnung, 60, 70 Millionen Menschen, je nachdem, wie viele dann berechtigt sind, das bedingungslose Grundeinkommen überweist, die behagt mir so gar nicht, weil ich mir nämlich auch vorstellen kann, dass es dann in einem halben Jahr heißt, ja, scheiße, wir mussten jetzt irgendwie Auslandseinsätze in der Mongolei und irgendwie doch wieder in Afghanistan fliegen und das war so teuer, wir müssen jetzt leider das bedingungslose Grundeinkommen alle mal reduzieren für ein halbes Jahr oder so. Verstehst du, was ich meine?
Absolut, ja, und da gebe ich dir auch völlig recht, ja. Und deswegen ist so ein BGE muss natürlich dann im Grundgesetz verankert werden, ja. Und das muss dann auch so uneinnehmbar sein und mit Sicherungen versehen werden, dass es eben nicht gekippt werden kann. Und da haben wir jetzt das Problem, das dachten wir ja, dass unser Grundgesetz so aufgebaut ist. Und ja.
Grundgesetz? Ja.
Dass unser Grundgesetz so aufgebaut ist, dass eben diese Grundrechte fest verankert sind. Und wir sehen ja, wie sie ausgehebelt werden. Und da müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, welche Mechanismen dazu führen, dass sowas ausgehebelt werden kann. Zum Beispiel die Macht der Medien.
Neues Podcast-Thema.
Neues Podcast-Thema, ja.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wir das wirklich noch öfter miteinander machen. Ich würde jetzt folgenden Vorschlag machen, wenn du auch einverstanden bist. Ich würde tatsächlich an die Hörer, es ist ja wirklich ein Thema, das viele interessiert. Ich hoffe, dass wir auch ein paar Hörer kriegen, wenn wir das beide ordentlich bewerben, dass die Hörer vielleicht in den Kommentaren die Möglichkeit haben, wenn sie das möchten, potenzielle Fragen oder Aspekte, Gesichtspunkte, Fragezeichen oder auch Kritikpunkte hineinzuschreiben, beziehungsweise uns auch per Mail gerne zu schreiben und wir dann in einem Podcast demnächst, ich sag mal so Anfang des Jahres vielleicht, jetzt ist ja schon fast vorbei, die dann bearbeiten würden. Denn ich fand es sehr interessant mit dir, aber in der Tat glaube ich, dass wir natürlich, weil es ein wahnsinnig komplexes Thema ist, das Ganze wirklich nur an der Oberfläche ankratzen konnten. Und ich hätte schon Interesse daran, da noch ein bisschen weiterzugehen.
Cool, was meinst gerne. Du? Ja? Super Idee.
Super, okay. Ja, liebe Hörer, ihr habt's gehört, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer. Stoff, das uns in die Lage versetzt, aufgrund eurer Anregungen noch einen Podcast hinterherzuschieben und das ein oder andere noch anzusprechen, das euch vielleicht gefehlt hat.
Ja. Tom, vielen Dank. Darf ich da noch ein bisschen Werbung machen?
Ich bitte darum, jetzt kommt der Werbeblock, ja.
Ja, genau. Haben wir einen Jingle?
Ich kann einen einbauen, ja.
Ja, ich habe eine Sendung, die nennt sich Tassilo will's wissen auf 204 Media. Da ist jetzt gerade aktuell Pause in der Entstehung der Sendung. Ich habe einige Sendungen zum Thema Geldsystem eben gemacht. Da gehe ich auf einige Themen ein, die wir heute auch so ein bisschen am Rande angekratzt haben. Da war auch Ernst Wolf war mal zu Gast. Und zukünftig wollen wir da natürlich auch wieder Sendungen machen. Also schaut mal rein auf 204media.de. Wir haben auf allen möglichen Kanälen auch unsere Präsenzen und würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschauen wollt.
Sehr schön, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dann mache ich jetzt auch noch einen kurzen Werbeblock an unsere Zuhörer oder die, die es vielleicht mal werden wollen. Wir, die Neulandrebellen bzw. der Podcast Wohlstandsneurotiker, sind kürzlich von Basta Berlin empfohlen worden, einer meiner Lieblingspodcasts, sehr, sehr faktenreich und gut gemacht. Darüber hinaus kann man uns auch käuflich erwerben und zwar im Sinne von unterschiedlichen Produkten beim Harlekin Shop. Das geht bei der Kaffeetasse los, über die Fußmatte, das T-Shirt, das Cap und so weiter und so fort. Also einfach mal beim Harlekin Shop vorbeigucken, werde ich auch verlinken, genauso wie die Geschichten von Tass ich natürlich verlinken werde. Und ja, das war jetzt der Werbeblock, dann haben wir das auch erledigt, würde ich sagen.
Coole Sache.
Sehr schön. Tass, herzlichen Dank, hat mich riesig gefreut.
Ich danke dir, Tom.
Es war kontrovers, das habe ich mir gedacht. Es war gleichzeitig aber auch sehr konstruktiv und wertschätzend und vielleicht auch das nochmal nach draußen. Man kann tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein und wertschätzend miteinander sprechen. Das geht.
Wahnsinn.
Ja, in diesem Sinne, auf Wiederhören.
Tschüss zusammen.
Jo.